Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der EuroFH, in dem wir über die Zukunft von Bildung, Arbeit und Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sprechen. Heute haben wir als Gast Professor Dr. Doris Wessels, eine der Pionierinnen, was KI und Hochschule angeht, quasi von dem Moment an, an dem ChatGPT auf der Bildfläche erschien, war sie eine der wichtigsten Stimmen im Diskurs. Sie forscht seit 2019 zu den Implikationen von KI-Sprachmodellen für den Bildungsbereich und hat am 1.9.2022 an der Fachhochschule Kiel das Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI gegründet, dem Vorläufer des heutigen virtuellen Kompetenzzentrums Schreiben, Lehren und Lernen mit künstlicher Intelligenz. Herzlich willkommen, liebe Doris. Lass mich gerne gleich mit einer Frage anfangen, mit deiner Erfahrung, mit deinen Themen, mit denen du dich auch von ganz früh Beginn beschäftigst. Ist denn das heutige Hochschulmodell mit Lehrenden in traditionierten Rollen noch zukunftsfähig oder stehen wir vor einem grundlegenden Rollenwandel?
Ja, erstmal danke für die Einladung und die erste Frage ist eine sehr sportliche Frage, wie das heutige Hochschulmodell zu bewerten ist. Ich glaube, wir haben als Hochschulen oder wie jede Organisation Entwicklungsphasen durchlaufen und wir haben stabilere Zeiten erlebt und wir haben auch Zeiten erlebt, in denen ein größerer Wandel erforderlich war oder wir einen größeren Wandel auch eigenständig gewagt haben. Und ich glaube, es ist im Moment tatsächlich eine Zeit da, wo Hochschule sich grundsätzlich auch wandeln muss, um sich an drastisch veränderte Rahmenbedingungen bestmöglich anpassen zu können. Also wir können das, was im Moment durch generative KI passiert, nicht ignorieren, sondern müssen schauen, dass wir unter diesen wirklich sehr gravierenden Veränderungen, die diese Technologie mit sich bringt, unser Hochschulmodell auch sehr selbstkritisch analysieren und entsprechend dann auch neu gestalten.
Ja, also bei uns ist es ja so, wir sind ja eine Fernhochschule, die EuroFH, aber ansonsten die Hochschullehre ist ja schon sehr lange relativ unverändert eigentlich von der Art der Durchführung. Aber wenn jetzt heute Hochschulen neu gegründet würden, welche Rolle hätte dann so diese klassische Präsenzlehre so im Hörsaal mit Vorlesungen etc. dann überhaupt noch? Und was wäre dann vielleicht stattdessen zentral?
Da müsste man in Richtung Kunde in Anführungsstriche schauen. Das heißt, also was erwarten dann eigentlich Studienbewerber und Bewerberinnen heute, wenn sie eine Hochschule auswählen? Und ich glaube, dass eine Hochschule, die so ausschließlich so etwas wie Vorlesungen anbietet, also in den klassischen Rollen agiert und in dem klassischen Selbstverständnis auch agiert, nicht mehr die Akzeptanz finden würde. Das heißt, Studierende, und das sind ja gerade bei Studienbewerbern und Bewerberinnen dann auch häufig die Eltern, die dann auch auf die entsprechenden Hochschulen schauen und auch ein Mitspracherecht wahrnehmen bei der Wahl des Studiengangs, des Studienortes, aber auch des Typs einer Hochschule, dann sehen wir schon, dass Formate, die so mehr in Richtung so dualer Studiengänge oder zumindest Formate, die einen stärkeren Praxisbezug haben, die stärkeren Transfer auch im Fokus haben, dass die an Bedeutung gewinnen. Dementsprechend reduziert sich die Bedeutung und auch damit auch die Akzeptanz von Hochschulen, die so aus dieser klassischen Rolle, aus diesen tradierten Formaten, in denen sie Lehren und Lernen ermöglichen, die verlieren an Bedeutung. Das ist so meine Beobachtung.
Wie schätzt du das denn ein von deinem Blickwinkel auch darauf, wie wir Studiengänge auch konzipieren und auch anbieten? Brauchen wir künftig noch disziplinär eng fokussierte Studiengänge oder geht es eher um transdisziplinäre, individualisierte Lernpfade und Kompetenzziele?
Ich glaube, das Zweite ist die Richtung, in die wir gehen werden und auch gehen müssen, um diese Akzeptanz auch zu finden. Denn wir leben ja in einer Welt, wenn wir so in die Praxis schauen, wenn wir in die Wirtschaft schauen, aber auch in die Wissenschaft schauen, dann zählt eigentlich ein transdisziplinäres, manchmal nennt man das auch crossdisziplinäres Denken. Das heißt, wir haben ja gravierende Probleme zu lösen, die hochkomplex sind und die man in der Regel nicht mit dem Wissen und dem Können eines sehr, sehr engen Fokuses auch lösen kann. Und das ist etwas, was wir auch stärker in unsere Studiengänge integrieren müssen. Das heißt, wir müssen raus aus diesem ganz engen Fokus, aus dieser starken Disziplinausrichtung und müssen uns dort mehr öffnen. Das ist so meine Meinung.
Gilt das dann auch für eigentlich sehr fokussierte Fachbereiche. Du selber bist ja Wirtschaftsinformatikerin, hast ja auch in dem Bereich gelehrt. Und würde das dann sogar für solche Studiengänge für dich gelten?
Dieser Studiengang Wirtschaftsinformatik ist ja schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da haben wir auch schon Wandel erlebt. Das sind diese sogenannten Bindestrich-Studiengänge, sowas wie auch Wirtschaftsingenieurwesen vergleichbar. Da hat man erkannt, schon in den letzten Jahrzehnten, dass diese Bindestrich-Studiengänge, die so zwei Disziplinen miteinander verbinden, nämlich Wirtschaft, also so klassische BWL-Studiengänge mit IT-Wissen in Form von Informatik, und das hat dann ja Wirtschaftsinformatik als Studiengang ergeben, dass die eben an Bedeutung gewinnen, dass die nachgefragt werden und auch benötigt werden. Und von daher sind solche Studiengänge schon ein Ergebnis auch des Wandels der letzten Jahrzehnte, den wir erlebt haben. Und in diese Richtung, denke ich, müssen wir auch weiterdenken. Und der Wandel, der wird, weil einfach die Rahmenbedingungen, auch das, was die Wirtschaft erwartet, dieser Wandel, der ist so deutlich schnelllebiger. Der ist gravierender in seinen Auswirkungen, aber er ist auch vom Tempo der Veränderung her deutlich schneller. Und von daher müssen wir uns dann als Hochschulen und Universitäten auch schneller anpassen.
Also der Fachidiot ist tot sozusagen in der Zukunft.
Das glaube ich schon, denn wenn wir ganz ehrlich, wenn wir in die Wirtschaft schauen und du würdest dich da genau so bewerben, also mit einer ganz hohen, aber sehr engen Disziplinenausrichtung, da würden wahrscheinlich ein Großteil der Personalverantwortlichen oder der zukünftigen Arbeitgeber sagen, nee, das ist jemand, der schaut weder nach rechts noch nach links, und mit dem können wir dann auch den Wandel, den wir natürlich auch in der Wirtschaftswelt erleben, auch zukünftig erleben werden, mit dem können wir das sicherlich nicht so gut bewältigen wie mit einem Bewerber oder Bewerberin, die so ein bisschen generalistischer, ein bisschen auch im Denken flexibler ist, anpassungsfähiger ist, bewältigen können.
Diese Transformation ist ja wirklich für die Hochschulen auch ziemlich mit vielen Veränderungen verbunden. Gibt es Kernaufgaben von Hochschulen, die für dich in dieser Transformation auf gar keinen Fall verloren gehen dürften? Also Persönlichkeitsbildung, kritisches Denken oder so? Gibt es da Punkte, wo du sagst, nee, also da dürfen wir jetzt nicht alles über Bord werfen, was wir uns bisher ausgemacht hat?
Das ist genau die Frage. Was sind eigentlich die besonderen Stärken, die besonderen Leistungsmerkmale, sozusagen die USPs, die wir als Hochschulen haben? Und diese Stärken müssen wir im ersten Schritt identifizieren und dann auch noch ausbauen. Also die Stärken stärken. So, jetzt ist die Frage, was sind denn unsere besonderen Stärken? Was ist besonders wichtig und besonders lernförderlich oder ein besonders wichtiges Gestaltungselement? Und ich glaube, dass das, was du angesprochen hast, diese persönliche Interaktion, diese persönliche Begleitung, diese Beziehungsarbeit, die wir gerade im Bildungsbereich praktizieren, und auch wir als Lehrende in unserer Vorbildrolle. Wir sind eigentlich auch so alle so ein kleines Role Model und müssen da auch in dieser Rolle auch wirklich Leistung zeigen, und wir müssen diese Rolle auch ernst nehmen. Also das ist etwas, glaube ich, wo wir uns stärker, aus meiner Sicht bewusst sein müssen, dass wir in diese Rolle auf gar keinen Fall schwächen dürfen, sondern eher ausbauen müssen. Wir müssen in einer Welt, die so wenig vorhersehbar ist oder immer weniger vorhersehbar ist, glaube ich, auch so etwas wie Neugierde wecken. Wir müssen so Lust am Lernen wecken, Lust an der persönlichen Weiterentwicklung. Wir müssen Neugierde fördern. Also es muss, ich finde es so ganz wichtig für die Motivation auch der Lernenden, dass wir auch das widerspiegeln, was man dann hinterher braucht, dass man offen in die Welt schaut, dass man die Veränderungen, die es dort gibt, dass man die nicht ignoriert und tabuisiert, sondern sich auch mutig diesen Herausforderungen stellt. Und dazu muss man dann erstmal neugierig sein, damit man es überhaupt wahrnimmt, aber dann auch offen sein. Und dann muss man, auch wenn es sehr schwierig erscheint, tapfer sich diesen Herausforderungen stellen, auch mal mutig sein. Man muss, wie das auch im Job so ist, man muss auch mal Risiken eingehen, man muss Experimente wagen, und man lernt ja auch aus den Erfahrungen. Ne? Wenn es nicht klappt, ja, dann ist man im zweiten Versuch auch schlauer. Und das, ich glaube, so diese Flexibilität und die sehen wir ja, wenn wir in die Wirtschaft schauen, die müssen wir viel, viel stärker auch in die Lehre hineinbringen. Wir sind, finde ich, zu starr, wir sind so, strukturkonservativ im Aufbau, in der Organisation. Und das ist auf Dauer gefährlich, weil wir dann auch die Attraktivität aus Sicht der Lernenden verlieren.
Ja, du hast gerade das Thema zum Lernen motivieren erwähnt. Und da stellen ja viele Lehrende aktuell fest, dass es sehr schwierig wird, Lernende zu motivieren, also Schüler, Studierende, weil eben die KI ja alles tun kann, dass da die Bereitschaft, sich wirklich anzustrengen, sich in was reinzuknien und sich selber was zu erschließen, einfach nachlässt, weil man ja im Zweifelsfall eine KI prompten kann, die einem dann die Hausaufgabe macht. Hast du da Ideen, wie man Lernende trotzdem motiviert kriegt, sich mit was auseinanderzusetzen?
Erstmal ist das wirklich ein Problem. Also das ist in der Praxis wirklich schwierig, diese Motivation zu generieren. Ich glaube, so ein Fehler, der ganz häufig gemacht wird und mit dem man das eben nicht schafft, ist, KI einfach zu verbieten. Ich glaube, das ist nicht, also das ist, glaube ich, so ein Reflex, den viele haben, sagen, okay, das ist erstmal nicht erlaubt, dann können sie halt nicht irgendwie delegieren, müssen es selber machen. Das lässt sich nicht durchhalten und ist aus meiner Sicht auch didaktisch nicht sinnvoll. Das heißt, man muss sich erstmal Formate überlegen, wie kann ich KI in den Unterricht lernförderlich integrieren. Das heißt, man braucht erstmal gute Ideen. Und dann braucht man ein Thema. Also ich nehme mal so ganz konkret so ein Beispiel. Ne? Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt irgendwie hätte eine schwierige Literaturquelle, die irgendwie schwer verständlich ist, vielleicht auch so sprachlich wirklich anspruchsvoll, schwieriges Thema, dann könnte ich zum Beispiel diesen Text nehmen. Ich könnte mit Notebook LM von Google, könnte ich mir ein Bild generieren lassen. Da gibt es ja diese wunderbare Infografikfunktion, die auch wirklich komplexe Inhalte grafisch darstellen kann. Ich könnte bei dem Text vor vielleicht irgendwas rausgenommen haben, ganz bewusst, damit ich eine Infografik bekomme, die nicht ganz vollständig ist. So, und dann herrscht Sportlichkeit, wenn ich zum Beispiel Gruppen bilde von Studierenden oder würde in der Schule mit vergleichbaren Texten oder im vergleichbaren Setting auch funktionieren. So, und dann geht es darum, sich den Abgleich zu machen zwischen dem, was im Text steht und dem, was mir die Infografik, die KI generiert wurde, wiedergibt. Also was ist drin, was ist nicht drin? Dazu muss ich jetzt beides genau analysieren. Ich musste mir den Text anschauen. Das kann man auch im Team wunderbar machen. Man kann auch so diese Jigsaw-Geschichten machen, so dieses Puzzle quasi, dass man so die Teams unterschiedlich aufbaut. Und dann muss man den Abgleich machen mit der entsprechenden Grafik. Und dann kann man das so ein bisschen sportlich auch gestalten, dass die Teams so gegeneinander antreten, dass es so einen kleinen Wettbewerbscharakter hat. Und damit, glaube ich, würde man auch lernen, also damit schafft man Motivation, sich mit schwierigen Texten zu beschäftigen. Man hat gleich einen Eindruck, wie KI-Lösungen unterstützen können, wie die arbeiten. Man erkennt vielleicht auch Unzulänglichkeiten. Es ist auch ganz wichtig, dass wir darüber auch natürlich informieren, dass diese kritische Digitalkompetenz auch entwickelt wird, dass eben nicht alles stimmt. Gut, in meinem Setting habe ich jetzt ja ganz bewusst sogar, hätte ich ja ganz bewusst sozusagen eine Unzulänglichkeit noch eingebaut. Aber das wäre so ein Setting, glaube ich, mit dem das total einfach umsetzbar ist und mit dem man auch Motivation fördern kann und KI integrieren kann.
Wenn Studierende eben auch so vorgehen, wie du es gerade beschrieben hast, und da sich auch durch diesen ganzen Dschungel an verschiedenen Tools auch orientieren und immer wieder was Neues ausprobieren und damit ja auch Lernen immer stärker optimiert wird, beziehungsweise personalisiert und auch technologiegestützt ist, was verlieren wir denn möglicherweise also an menschlichen Skills, an gesellschaftlichem Zusammenhalt oder auch an unseren Bildungsidealen?
Ja, das ist auch da wieder eine sehr gute Frage, das muss ich jetzt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber auch ein klein wenig kritisch kommentieren, denn das ist auch wieder typisch deutsch, empfinde ich zumindest so, dass wir erst einmal über das Verlust-Narrativ diskutieren, also was verlieren wir? Ich behaupte, es gibt Kompetenzverschiebung, es entwickelt sich. Bei den Kompetenzen verlieren wir in Anführungsstrichen etwas, aber wir gewinnen auf der anderen Seite auch zwangsläufig etwas dazu. Das ist uns anscheinend im Moment noch gar nicht so bewusst. Ist ja auch so ein emergenter Prozess. Manches nehmen wir vielleicht bewusst wahr, anderes nehmen wir noch gar nicht so, auch in unserer Selbstanalyse noch gar nicht so wahr. Das heißt, wir haben De-Skilling in Anführungsstrichen auf der Verlustseite, aber wir haben auch ein New-Skilling auf der Gewinnerseite. Und das muss man, glaube ich, immer im Zusammenspiel auch sehen. Und das haben wir Menschen ja immer so gemacht. Also wir sind auch heute nicht mit einer Kutsche von A nach B irgendwo hingefahren. Das mussten wir früher, dann haben wir Autos erfunden und wir mussten lernen, mit den Autos, mit den Fahrzeugen klarzukommen. Wir haben einen Führerschein gemacht, haben uns dort qualifizieren müssen und so haben wir Fertigkeiten beim Kutschefahren an diesem Beispiel verloren, haben aber neue Fertigkeiten gewinnen müssen und neue Kompetenzen aufbauen müssen im Fahren eben von Fahrzeugen. Und so kann man das, glaube ich, bei jedem Werkzeug illustrieren. Es gibt einfach Kompetenzverschiebungen und die gibt es an dieser Stelle eben auch und zwar in einem sehr erheblichen Maße.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, wir sollten eben jetzt nicht unbedingt sofort auf den Verlust gucken. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, also viele Lehrende fragen sich ja, wenn die KI Aufgaben übernimmt, die bisher ich übernommen habe, bei der Wissensvermittlung, auch bei der Individualisierung, bei der Betreuung etc., wenn eben viele Wissens- und Feedbackfunktionen durch die Maschine übernommen werden kann, welche Rolle habe ich denn dann eigentlich künftig als Lehrende oder Lehrender? Bin ich dann nur noch irgendwie Stichwortgeber oder emotionaler Betreuer? Bin ich Coach, bin ich Mentor, bin ich Lernarchitekt? Und wie viel übernimmt die KI dann auch in Zukunft, die ja immer besser wird? Also für viele ist das ja wirklich so die Frage, was wird meine Funktion, meine Rolle in der Zukunft denn dann sein jetzt?
Ja, gebe ich dir absolut recht. Da ist unglaublich, ich nehme das zumindest so wahr, da ist so viel Angst bei Lehrkräften vorhanden, weil sie mit dieser Veränderung der Rolle, die sie wahrnehmen, einfach hadern. Und das ist auch verständlich. Denn wenn die Rolle sich so stark ändert und wenn auch so die Wertschätzung, die man aufgrund der Rolle ja hatte, wenn die sich ändert, dann verursacht das natürlich Ängste, das verursacht auch so eine Abwehrhaltung und eine sehr kritische Haltung diesem Thema überhaupt gegenüber. Auf der anderen Seite entwickeln wir Lehrkräfte uns ja auch mit den Werkzeugen. Das heißt, wir integrieren sie in die Lehre. Wir müssen neue Lehr- und Lernsettings entwickeln. Wir müssen experimentieren. Wir werden in jedem Fall diese Tools aussuchen, auswählen. Wir werden sie orchestrieren müssen. Wir werden dieses Co-Teaching immer stärker nach meinem Eindruck erleben, dass wir nicht alleine als Mensch lehren, sondern dass wir einen digitalen Partner an unserer Seite haben, der uns unterstützt. Und dieses Zusammenspiel ist natürlich für uns komplett neu. Das hatten wir früher nicht. Da waren wir auf uns allein gestellt und jetzt kommt da plötzlich so ein digitaler Partner mit ins Spiel, der auch noch zunehmend leistungsstärker wird. Und auch das ist wieder so ein Prozess, der ja nicht der sich ständig verändert, also auch nichts Statisches, sondern das kann in einem Jahr schon und wird auch in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen, als wir das heute sehen werden. Und wohin dann diese Reise uns führt und ob dann noch genügend Raum, und das ist ja die Sorge, bleibt da noch genügend Raum für mich als menschliche Lehrkraft, um mich dort einbringen zu können? Das ist, finde ich, eine Frage, die wirklich im Raum steht und auf die ich auch keine Antwort habe. Ich glaube schon, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht genügend Raum gibt. Aber das, was du angesprochen hast, ist tatsächlich der Fall. Ne? Also die Veränderung der Leistungsstärke dieser ganzen KI-Tools, die ist schon sehr beeindruckend und für viele auch sehr beängstigend.
Absolut. Also gerade wenn es eben Kernaufgaben sind, die man gerne gemacht hat.
Ja, klar. Sagt,
das ist das, warum ich Lehrender geworden bin, weil ich das und das tun wollte.
Ja,
das
klar.
Ist auch völlig nachvollziehbar, dass man dann sagt, Moment mal, jetzt kommt hier diese KI und läuft mir hier den Rang ab sozusagen. Ne?
Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber das ist doch eigentlich, wenn man mit den Tools arbeitet und wenn man irgendwie einen Beitrag schreibt oder überarbeitet oder braucht Ideen, das ist ja auf der einen Seite immer so extrem hilfreich, auf der anderen Seite ist es ja auch immer eine narzisstische Kränkung, weil man sich immer fragt, okay, hätte ich das gekonnt, ist das nicht besser als das, was ich ganz alleine irgendwie produziert hätte? Schneller sind die Tools sowieso, also das steht außer Frage, also in puncto Schnelligkeit gewinnen die immer, in puncto Qualität immer häufiger und das betrübt uns und das führt auch bei vielen zu so einer eher ablehnenden Haltung und auch zu, ich glaube, manche auch zu so einer Vogelstrauß-Haltung, die dann einfach gar nicht hinschauen mögen und das auch lieber ignorieren wollen, als sich diese Herausforderung stellen.
Wobei es ja nicht hilft, dieser Vogelstrauß letzten Endes.
Nee, nein. Und das ist dann auch, finde ich, eine Führungsaufgabe in den, in den Hochschulen und auch bei den Hochschulleitungen, den Lehrkräften dann auch Mut zu machen, die Lehrkräfte zu begleiten. Und diese Vogelstrauß-Haltung, die darf sich ja nicht in der Fläche breit machen. Ne? Das ist ja, finde ich, unseres Berufsstandes auch nicht würdig. Es hilft nichts. Wir müssen mit guten Ideen in diesem Prozess uns auch selber als Lehrkräfte entwickeln.
Würdest du dann irgendwo eine klare Grenze ziehen? Welche Aufgaben sollte KI an den Hochschulen nicht übernehmen, selbst wenn sie es könnte?
Es gibt so einen Punkt, der von Beginn an für viele Lehrkräfte als sehr, sehr attraktiv galt. Und zwar das Bewerten, das Korrigieren zum Beispiel von Klausuren, das automatische Noten vergeben bei Prüfungen, also der gesamte Prüfungsbereich. So. Und da hat der EU-AI-Act also einen klaren Riegel davor geschoben. Das heißt, das ist eine Hochrisikoanwendung und da muss der Mensch Verantwortung übernehmen. Aber wenn man sich das so anschaut in den Studien, auch so gerade so im schulischen Umfeld, das taucht immer wieder auf, dass man diese lästigen Aufgaben, das ist ja auch ganz menschlich, dass wir diese lästigen Aufgaben, die auch sehr zeitintensiv sind, dass wir die eigentlich ganz gerne in Richtung KI schieben würden, aber das dürfen wir auf gar keinen Fall, sondern das ist unser Job, das ist auch unsere Verantwortung und da gilt Human in the Loop und da müssen wir auch, glaube ich, aufpassen, dass das nicht so im Untergrund auch passiert.
Und wenn wir da so auch drüber nachdenken, wie wir uns als Hochschulen und auch als Hochschulleitungen verhalten sollten, was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern an Strukturen, an Regeln, damit wir überhaupt innovativ bleiben können? Sei es jetzt mal in Richtung Prüfungen gedacht, Akkreditierungsprozesse, unsere Curricula oder auch einfach das große Thema Governance.
Tja, wenn wir in einer idealen Welt leben würden und diese ganzen Regularien und Vorgaben und so weiter, Vorschriften, rechtlichen Rahmenbedingungen nicht hätten, wenn wir unsere eigenen Fesseln lösen könnten. Ich glaube, dann würden wir selbstverständlich jedes Semester über unser Curriculum nachdenken und wir würden das auf den Prüfstand stellen, wir würden das analysieren, wir würden das jeweils updaten, da würden Sachen rausfallen, aber es würden auch neue Sachen reinkommen. Das heißt, wir wären sehr viel agiler in diesem Anpassungsprozess als derzeit. Also im Moment ist es ja so, einmal akkreditiert und dann darfst du eigentlich formal gar nicht so schnell viel ändern. Und dieser ganze mehrjährige Akkreditierungsprozess, den wir ja an vielen Stellen haben, der passt aus meiner Sicht nicht mehr in die Zeit. Der ist, der behindert uns und der bremst uns zumindest mental an vielen Stellen aus. Ganz schade.
Das auf jeden Fall. Und wir sind ja auch verantwortlich für unsere Studierenden und die ja auch in einer KI-geprägten Welt sich ja auch bewegen müssen und beziehungsweise nach einem Studium ja auch ihren Weg weitergehen in die Arbeitswelt von morgen. Was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen müssen Studierende unbedingt lernen, also damit sie auch autonom bleiben können und eben nicht nur in dieser Welt funktionieren?
Es gab jetzt gerade so eine Umfrage, ich glaube, das war der VDMA, also die Arbeitgeber oder ein Verband, der so die Arbeitgeberseite vertritt und es ging um Ingenieurskompetenzen. Ist man eigentlich zufrieden mit dem, was die deutschen Hochschulen in der Ingenieursausbildung machen? Und das Ergebnis war ein schlechtes Urteil, ein schlechtes Zeugnis von VDMA und Co., die gesagt haben, dass die Qualifizierung eigentlich an vielen Stellen vorbeigeht, was man erwartet und sich wünscht für die Stellenbewerber dann im späteren Job. Das ist jetzt ein kleines Beispiel und das sollte uns schon zum Nachdenken anregen. Das heißt, wir müssen also stärker auch immer in Richtung der weiteren beruflichen Entwicklung schauen. Wir müssen ja Employability, das ist ja das Ziel, Beschäftigungsbefähigung. So, und ich glaube, da müssen wir genauer hinschauen und wir müssen dann auch schneller Anpassungen wagen. Und das, was natürlich Absolventen brauchen, ist natürlich eine KI. Kompetenz. Und die muss durchaus ausgereift sein. Wir haben ja auch das große Problem, dass an vielen Stellen schon diese Einsteigerjobs in den Unternehmen schon gar nicht mehr durch Menschen besetzt werden, sondern diese Tätigkeiten, die damit einhergehen, dann in den Unternehmen schon durch KI-Tools erfüllt werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich Absolventen, die hochqualifiziert sind, eigentlich höher qualifiziert sind als früher, damit sie überhaupt dort den Einstieg in Unternehmen finden können. Ja, und von daher wird es zukünftig aus meiner Sicht sportlicher als zuvor.
Auf jeden Fall, das sehe ich ganz ähnlich. Also da kommt auch eine große Aufgabe auf uns zu, beziehungsweise stecken wir ja schon mittendrin. Und es bleibt auch spannend. Also ich denke, dass wir da auch als Hochschulen noch viel zu tun bekommen.
Ja, ja.
Und um in dieser Welt auch unsere Studierenden zu befähigen und quasi mit diesen KI-Kompetenzen, von denen du auch gesprochen hast, weiter Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, in dieser Welt auch zu bestehen.
Ja, und da, das möchte ich dann noch ergänzen. Also wenn wir das Ziel haben, dass unsere Absolventen KI-kompetent dann in den Job wechseln, bedeutet das natürlich auch, dass die Lehrkräfte, die wir haben in unseren Hochschulen, auch diese KI-Kompetenz haben, damit sie sollen das ja auch vermitteln und lehren. Das bedeutet, dass wir ständige Qualifizierungsmaßnahmen durchführen müssen mit unseren Lehrkräften. Und das sehe ich im Moment in der Fläche nicht, leider.
Ja, mit dieser Herausforderung, also auch unsere Lehrenden für die Zukunft auch KI-kompetent zu machen, zudem auch unsere Studierende. Also da, wie gesagt, da kommt auch noch einiges auf uns zu. Und wenn wir das einmal auch auf die Metaebene setzen und so einen Blick in die Zukunft auch werfen und du jetzt allen Hochschulleitungen eine ganz konkrete Empfehlung geben dürftest, was sollten sie in den nächsten 12 Monaten unbedingt tun, um zukunftsfähig zu bleiben?
Das Allerwichtigste, die zentrale Maßnahme, ist die Qualifizierung der Lehrkräfte. Und das ist das aus meiner Sicht das A und O. Also wenn man das nicht hinbekommt, dann kann eben auch die Vermittlung in Richtung der Lernenden ja nicht stattfinden. Also dann gibt es eben dieses ein trauriges Gap, was es jetzt ja auch schon gibt. Und das müssen wir schließen und das darf sich nicht noch weiter vergrößern. Und zwar ein Gap zwischen den KI-Kompetenzen der Lernenden im Vergleich zu den Lehrenden. So, und ich glaube, das ist vielen Hochschulleitungen noch gar nicht so bewusst, was man dort eigentlich machen muss und wie groß dieses Delta der KI-Kompetenzen der beiden Seiten auch ist. Und von daher, Lehrkräfte qualifizieren ist auch nicht eine einmalige Aktion, sondern da ständig im Dialog bleiben, Tools, die sich eignen, um in die Lehre integriert zu werden, auch wirklich vorstellen, damit experimentieren, den Lehrkräften auch den Raum natürlich geben, Raum und Zeit, um das dann auch auszuprobieren, auch Mut machen und das Ganze sehr positiv zu flankieren, also auch das Backing zu haben, dann natürlich auch den rechtlichen Rahmen, ist auch ganz wichtig, dass sie nicht Sorge haben, dass sie da rechtlich irgendwie anecken könnten. Dann müssen natürlich die Tools auch haben, die müssen bereitgestellt werden. Also das sind ja alles Voraussetzungen, damit überhaupt eine KI in die Lehre integriert werden kann. Und das ist für viele Hochschulen, glaube ich, echt noch eine große Baustelle. Und das müssen sie unbedingt in den nächsten 12 Monaten hinbekommen. Und das andere wird sich dann eigentlich in der Regel automatisch entwickeln. Wenn ich das als Lehrkraft kann, ich fühle mich da sicher, dann werde ich das sicherlich auch in die Lehre integrieren. Und das wird dann auch so eine positive Rückkopplung, positives Feedback durch die durch die Lernenden und die Studierenden geben. Und ich glaube, dann ist auch der Übergang hinterher in die Berufswelt, der ist an der Stelle zumindest deutlich erleichtert.
Absolut, das sehe ich ähnlich. Und dass wir dann auch zusammen mit den Studierenden und die Lehrenden und die Hochschulleitung alle gemeinsam an einem Strick ziehen und dann auch in Richtung Zukunft gehen können. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, liebe Doris. Es freut uns sehr, dass wir uns hier mit dir auch zu diesem spannenden Thema auseinandersetzen konnten und dass du uns ja ganz persönlich als EuroFH auch als Expertin zur Seite stehst in unserem KI und Digital Innovation Hub und dem entsprechenden Expertenbeirat. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für deine Bereitschaft, mit uns da gemeinsam Themen auch zu besprechen. Und dann danke dir und bis bald. Mach's gut. Tschüss.
Danke euch für die Einladung und viel Erfolg. Tschüss.
Tschüss auch von mir. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns und empfehlt uns natürlich weiter. Und schaltet natürlich wieder ein. Wir freuen uns.